Verbrechen. Der Podcast.
Liebe True Crime Freunde, es gibt eine neue Ausgabe von Krone Verbrechen mit Martina Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Hallo.
Hallo, servus Mischa.
Und ich bin Mischa Kronenfels von Krone Hit. Wir sind am 8. Februar 2023, befinden uns in Unterkärnten in einem kleinen Dörfchen mit 170 Einwohnern in Edling. Ein kleines Schulmädchen begibt sich auf den Weg zur Schule und macht eine furchtbare Entdeckung. Eine tote Frau liegt vor ihr. Martina Prewein, wer ist diese Frau?
Diese Frau wurde da eben gefunden von diesem Mädchen, ist dort tot gelegen. Das Mädchen hat dann sofort seinen Vater alarmiert über Handy und dann wurde halt die ganze Maschinerie in Gang gesetzt. Der Vater hat dann bei der Polizei, bei der Rettung angerufen. Man hat dann festgestellt, dass diese Frau vermutlich in der Nacht davor mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen wurde, schwerst verletzt wurde. Sie hatte am Oberkörper und am Kopf schwere Verletzungen. Also sie hat dann noch weiter gelebt und sie ist dann einige Stunden später an Erfrieren verstorben.
Es handelt sich bei der Getöteten um die Trude, so wird sie genannt in dem Ort, Gertrude K., eine Pensionistin. Was kannst du uns über diese Frau und über die Beziehungen, die sie in diesem Ort gehabt hat und damit auch über mögliche Verdächtige sagen?
Die Gertrude K., das erzählen alle Dorfbewohner, hat immer ein vollkommen unauffälliges Leben gelebt. Ja, also sie stammte aus einem Nachbardorf, hat dann in jungen Jahren schon einen Edlinger geheiratet, ist dann dorthin gezogen, also ganz aus der Gegend, man hat sie auch vorher schon gekannt. Das Paar hat dann drei Kinder bekommen. Sie hat dann gearbeitet als Kellnerin am nahegelegenen Klubeiner See in verschiedenen Hotelbetrieben, Restaurantbetrieben. War aber hauptsächlich auch sehr, sehr viel zu Hause als Hausfrau und Mutter, ja, und hat ihre Kinder sehr, sehr gut versorgt. Ihr Mann hat in einer großen Firma dort gearbeitet, im Bezirk Völkermarkt eben. Die beiden haben eigentlich ein normales Leben geführt. Also diese ganze Familie hat ein vollkommen normales, unaufgeregtes Leben geführt. Also sie hatten auch ein wunderschönes Haus dort, das wirklich liebevoll hergerichtet ist nach wie vor, ja, also mit vielen Blumen. Also je älter sie geworden ist, also sie war ja noch nicht alt, sie war erst 62 Jahre alt, aber sie hat sich doch in den letzten Jahren immer mehr auch irgendwie zurückgezogen, hat halt im Garten Gemüse angebaut, ist hier und da auch ins Gasthaus gegangen, da gibt es ein Dorfwirtshaus. Sie war eigentlich, man kann sagen, also sie hat eher zurückgezogen gelebt, war sehr gut mit allen Nachbarn, freundlich mit ihnen geplaudert, manchmal auch zu irgendeinem Nachbarn nach Hause gegangen oder umgekehrt. Also man könnte nichts Auffälliges auf jeden Fall in diesem Leben finden. Also dass zu so einer Tat führt oder dass man sich erklären könnte, wer hat auf diese Frau einen Hass gehabt, also dass er sie umbringen musste in dieser Nacht.
Bevor wir diesen furchtbaren Tag rekonstruieren und versuchen herauszufinden, wie es zu dieser Gewalttat kommen konnte, noch ganz kurz zu diesem Tag selbst. Sie ist ja nicht sofort gestorben und man muss dazu sagen, es ist ein eiskalter Tag im Februar, es ist Winter, es ist Schnee, also sie dürfte ja erfroren sein.
Ja, sie ist erfroren, ja, also das ist die eindeutige Todesursache gewesen. Ihre schweren Verletzungen hätte sie sogar also überlebt, aber eben dadurch, dass sie so lange dann in der Kälte gelegen ist, vor dieser Leichenhalle, ist dann der Erfrierungstod eingetreten.
Das ist einer der wenigen Fälle, in dem wir im Dunkeln tappen. Es gibt noch keinen Täter, der gefunden wurde und die Polizei sucht immer noch nach Verdächtigen. Jetzt lass uns diesen Tag mal rekonstruieren durch Interviews mit Nachbarn und dem Ehemann und natürlich anderen Dorfbewohnern. Weiß man ungefähr, was sich an diesem Abend abgespielt hat? Wie war dieser Tag für die Trude?
Also es war wirklich ein ganz normaler Tag in ihrem Leben. Also sie ist früh aufgestanden, so wie ihr Mann, also die beiden sind immer angeblich früh aufgestanden. Sie hat dann ein Frühstück zubereitet, sie hat dann ein bisschen Hausarbeit erledigt. Es war dann so, dass der Mann am späten Vormittag losgefahren ist mit seinem Auto. Es gibt nämlich ganz in der Nähe einen Nachbarn, von dem es gesundheitlich sehr schlecht geht, der auch kaum noch etwas sieht, an schwerer Diabetes leidet. Und dieses Ehepaar hat sich auch ein bisschen um ihn gekümmert. Sie haben ja den schon von Jugend an gekannt. Ist ein 72-jähriger Pensionist. Also der Herr K. ist sozusagen zu diesem Mann gefahren, weil er ihn zu einem Arzttermin bringen wollte, nach Völkermarkt. Was er auch getan hat und hat dann auch mit ihm dort auf den gewartet, also bis er fertig war mit diesem Arzttermin. Die Frau ist in der Zwischenzeit zu Hause gewesen, hat dann gekocht, hat dann ein Mittagessen gekocht, hat Wäsche gewaschen. Also das war dann irgendwie klar aufgrund der Spuren im Haus, also was sie da noch alles gemacht haben dürfte. Am späten Nachmittag wurde sie dann langsam unruhig, weil ihr Mann noch immer nicht nach Hause gekommen war von dieser Ausfahrt mit dem Nachbarn zum Arzt und hat dann versucht, ihren Mann am Handy zu erreichen. Das Handy war aber aus, wie man später weiß, also es ist die Batterie ausgegangen. Und sie war dann halt wirklich sehr beunruhigt und hat sich gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist denn nichts passiert. Und hat sich gedacht, sie geht die paar hundert Meter mal zu diesem Mann und fragt ihn einmal, was überhaupt los ist. Also dieser Nachbar hat ja die Tür aufgemacht, den sie ja gut kennt. Da muss es ungefähr 18 Uhr gewesen sein, vielleicht schon 19. Der Mann hat es nicht mehr genau gewusst. Ich habe dann auch lang mit dem Mann gesprochen. Er hat gesagt, sie ist gekommen. Er hat ja gesagt, ja, sie braucht sich überhaupt keine Sorgen machen, weil ihr Mann ist dann im Anschluss noch zu einem Freund gefahren. Das hat er ihm gesagt. Das hat er halt seiner Frau vorher nicht gesagt gehabt. Offensichtlich hat sich da und ist er dann dort noch ein bisschen länger gesessen und hat sich gedacht, na, die wird sich eh keine Sorgen machen. Auf das hinauf war sie beruhigt und sie hat sich dann bei ihm hingesetzt, bei dem Nachbarn in die Wohnküche und die beiden sind dann dort gesessen. Dann hat der Nachbar ihm gesagt, ja, ob's vielleicht an weißen Spritzen trinken möchte. Relativ viel geplaudert. Sie haben vorgehabt, irgendwann demnächst einmal nach Slowenien essen zu fahren. Sie haben über bevorstehende Landtagswahlen gesprochen, also sie haben über Politik gesprochen, über irgendwelchen Tratsch aus dem Dorf und so weiter. Also nichts, über nichts Besonderes. Und dann sagt er weiß nicht genau, wie spät es wirklich war. Also er glaubt so 9, 10 am Abend, dass sie dann sich auf den Weg nach Hause gemacht hat. Und das war das Letzte, was er von ihr gesehen hat. Und er hat dann erst am nächsten Tag, hat er eben auch diese Todesmeldung bekommen.
Es ist schon dunkel, es ist Februar, es ist ein eiskalter Abend und just vor der Leichenhalle dieses kleinen Ortes Edling wird sie dann attackiert. Konnte man rekonstruieren, was da genau passiert ist, wie sie attackiert wurde oder womit sie niedergeschlagen wurde?
Ihr Haus, das des Nachbarn, liegen wirklich, ich würde mal sagen, schätzungsweise 400, maximal 500 Meter voneinander entfernt. Diese Leichenhalle genau in der Mitte. Also sie muss sie passieren. Sie muss auf der Straße direkt daran vorbeigehen. Es wurde zuerst vermutet, aufgrund des Verletzungsprofils, dass sie mit einer Eisenstange erschlagen wurde. Es wurde auch irgendwo in der Nähe eine Eisenstange gefunden, aber die wurde dann als Tatwaffe ausgeschlossen. Okay. Irgendwie hat man dann gesagt, das ist ein stumpfer Gegenstand. Es gab dann auch immer wieder Vermutungen, eher von Seiten der Kripo, ja, dass man gesagt hat, na, vielleicht ist sie ja unglücklich gestürzt und hat sich dadurch diese Verletzungen zugefügt. Die Gerichtsmediziner sagen aber nein, das gibt's nicht. Also so schwere Verletzungen kann sie sich nicht durch einen Sturz zugefügt haben. Sie muss wirklich attackiert worden sein. Ihr Mann ist dann in der Zwischenzeit schon längst daheim gewesen, also wie sie noch auf Besuch war bei dem Nachbarn. Man weiß auch nicht genau, ist sie noch einmal nach Hause gekommen. Es war dann nämlich so, sie war eine Raucherin, aber keine besonders starke und sie hat bei dem Nachbarn geraucht und sie hat sich eine Schachtel Zigaretten mitgenommen und davon eben ein paar Zigaretten geraucht. Ihren Gewohnheiten nachzuschließen und auch wie man nachher dann in dem Haus gesehen hat, waren in dem Haus sonst keine Zigaretten von ihr. Und dadurch, dass sie diese Zigaretten dort vergessen hat, ist auch eine Vermutung, dass sie möglicherweise schon zu Hause war, dort gemerkt hat, dass sie die Zigaretten vergessen hat, noch einmal zurückgegangen ist. Es dürfte sich aber trotzdem ungefähr, also zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr dieses Drama ereignet haben. Jetzt kann man natürlich fragen, warum hat der Mann davon nichts gemerkt oder warum ist ihm nicht aufgefallen, dass seine Frau die ganze Nacht nicht zu Hause ist. Was so die Recherchen ergeben haben, das ist ja ein relativ großes Haus, da sind drei Kinder großgezogen worden, da gibt's viele Zimmer und die hatten halt unterschiedliche Abendgestaltungen. Einer ging früher zu Bett, einer später wollte noch lesen. Dadurch haben sie in getrennten Zimmern geschlafen. Und der Mann hat sich nach diesem Tag früh zu Bett gelegt und ist eingeschlafen und hat dadurch erst am nächsten Tag in der Früh eben von dem Ableben seiner Frau erfahren.
Nun kann man sich vorstellen, was so ein Mord, so eine Tat in so einem kleinen Dorf anstellt. Das ist ein Dörfchen im Süden von Kärnten mit weniger als 200 Menschen, die dort leben. Also dort muss ja die Panik und die Angst umgehen.
Ja, es ist ja auch deshalb so rätselhaft, weil dieses Dorf eben wirklich sehr abgelegen ist. Es gab dort eigentlich bis dahin so gut wie keine Kriminalität, nicht einmal Diebstähle. Dann muss man sich wirklich so vorstellen, das ist so ein Dorf, also wo die Menschen untertags ihre Türen offen haben, weil sie eben überhaupt keine Angst haben, dass da irgendetwas passieren könnte. Eben völlig anders als in der Großstadt. Und natürlich bringt das dort eine extreme Unsicherheit. Man würde dort natürlich am liebsten an einen Zufallstäter glauben, weil man nicht will, dass das irgendjemand aus diesem Ort gewesen sein kann. Aber es ist halt auch relativ unwahrscheinlich, dass irgendjemand in diesem abgelegenen Dorf einfach sich dort hinstellt, irgendwo auf die Straße und auf ein Zufallsopfer wartet. Ist eigentlich fast auszuschließen. Darum hat dann auch die Kriminalpolizei sich gedacht, die meisten Morde sind irgendwie Beziehungsdaten und haben irgendeine Vorgeschichte. Da sind dann auch Verwandte der Frau unter Verdacht geraten und auch dieser Mann, bei dem sie an dem Abend war. Das alles hat sich aber dann irgendwie nichts aufgelöst. Auch keine Motive könnten herausgearbeitet werden. Also wie gesagt, also dieses Leben von ihr war eben ein harmonisches nach außen hin. Irgendetwas kriegen die Menschen dann schon in einem Dorf auch mit, also wenn es da große Streitigkeiten oder so mit irgendjemandem gegeben hätte.
Du warst nicht nur einmal in Edling und hast mit Dorfbewohnern gesprochen und auch mit Angehörigen. Wie stellt sich die Lage für dich dar? Wie emotional wird es dort verarbeitet? Wie groß ist die Angst, die dort noch umgeht? Können sie ihr Leben so weiterführen wie bislang und hat sich da wirklich was verändert?
Da hat sich sehr viel verändert, weil die Leute natürlich eine fürchterliche Angst haben, dass das irgendjemand von dort sein könnte und da sozusagen ein Mörder lebt unter ihnen und sie nicht wissen, wer das sein könnte oder dass der vielleicht noch einmal jemanden etwas tun könnte. Und es gibt natürlich auch gewisse Spekulationen, also vor allem von diesem Nachbarn, bei dem sie an diesem Abend war. Der sagt, er glaubt, dass nicht sie das Ziel dieses Anschlags gewesen ist, sondern dass er das war in Wahrheit.
Also der Nachbar, der schwer krank ist und der immer wieder geführt werden muss, dass er das Ziel gewesen
genau,
sein könnte.
Ja. Mhm. Also die Gertrude K. hatte an dem Abend, wie sie zu ihm gekommen ist, eine beige Daunenjacke an. Eine beige Daunenjacke, die einer beigen Daunenjacke, die der Nachbar besitzt, sehr ähnlich sieht und die er eigentlich regelmäßig zu diesem Zeitpunkt immer getragen hat. Er glaubt, dass sie beobachtet wurde, wie sie aus seinem Haus rausgeht und für ihn gehalten wurde und dass dieser Mordanschlag ihm gegolten hat. Er hatte auch ein relativ großes Haus, wo er aber auch Wohnungen vermietet. Mhm. Und er ist da mit Mietern in einem fürchterlichen Streit mit Ex-Mietern, also in einem gerichtlichen Streit, wo es um relativ viel Geld geht. Er sagt, die hassen ihn unendlich dafür, dass er sie geklagt hat. Und er glaubt halt, dass die möglicherweise etwas damit zu tun haben könnten oder irgendwelche Menschen aus deren Umfeld. Es kommt auch noch dazu, es gibt eine Nachbarin auch noch, ja, also die ganz in der Nähe auch wohnt, die glaubt zum Beispiel, dass die Frau K., das muss man auch vorweg noch dazu sagen, es ist nicht mehr gelungen, genau den Todeszeitpunkt beziehungsweise auch nicht genau den Zeitpunkt herauszufinden, wann die Frau erfroren ist. Und wann sie attackiert wurde. Also das ist beides ist irgendwie unbekannt. Man weiß nur, das war so in dieser Nacht. Und diese eine Frau hat ihm erzählt, dass ihr Mann, der hat immer Spätdienst. Mhm. Der kommt immer etwa um 12 Uhr in der Nacht nach Hause und fährt genau diese Straße entlang. Und er hat dann natürlich die Scheinwerfer groß angeschalten. Er hätte sie dort eigentlich sehen müssen. Dann gibt's noch eine andere Frau, die auch gesagt hat, sie ist in der Nacht mit ihrem Hund nochmal rausgegangen. Kann sich nicht genau an die Zeit erinnern, aber es war nach Mitternacht und ist dort auch vorbeigegangen und hat die Frau auch nicht dort liegen gesehen. Also das heißt, es gibt im Dorf auch die Vermutung, dass sie möglicherweise nach dem Besuch bei diesem einen Mann noch bei irgendjemand anderem war.
Und das ist nicht mehr rekonstruierbar.
Das war nicht mehr,
und dass es deutlich später alles passiert ist, als man dachte. Dieser einen Spur zu den Mietern, die mit ihrem Hausbesitzer in Streit sind, dieser Spur ist man nachgegangen?
Dieser Spur ist man nachgegangen und da sagt die Kripo, also dass das völlig unsinnig ist.
Dieser Fall ist nun einige Zeit her und du warst ein paar Mal in Edling, Martina. Wie geht die Bevölkerung heute mittlerweile mit diesem immer noch ungelösten Fall um eigentlich?
Ja, es ist natürlich wieder irgendwie Normalität eingekehrt. Mhm. Also es war am Anfang zum Beispiel so, wie gesagt, ich habe zuerst erwähnt, es gibt dort ein Dorfwirtshaus, das sozusagen an dem einen Ende von Edling ist. Sie haben zum Beispiel gesagt, die ersten paar Monate danach sind abends keine Gäste gekommen, weil sich die Gäste einfach gefürchtet haben, dann noch in der Nacht irgendwo alleine da draußen zu gehen. Das ist jetzt mittlerweile wieder weg. Also kommen wieder Menschen hin. Aber es hat sich natürlich viel auch verändert. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die Menschen dort ihre Türen offen haben. Im Gegenteil, die verschließen sogar untertags auch ihre Türen. Passen auf, ob irgendjemand in der Gegend ist, weil sie halt doch wirklich noch immer die Angst haben, dass jeder von ihnen irgendwie das nächste Opfer werden könnte.
Die Trude, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist, hinterlässt einen Mann und drei Kinder. Du hast auch mit denen gesprochen, Martina. Wie geht es denen mittlerweile?
Es dürfte da wirklich ein sehr guter Familienzusammenhalt sein, also weil es sind dort eigentlich immer, wenn ich dorthin gekommen bin, Geschwister von ihr dort, und die sagen, es war für sie natürlich auch schrecklich, dass einige von ihnen da quasi unter Tatverdacht direkt geraten sind eine Zeit lang. Sie sprechen über irgendeinen Verdacht. Sie sagen, man müsste da das Richtige ermitteln. Sie werden das der Polizei gesagt haben, das sagen sie aber nicht zu Journalisten. Ich habe keine Ahnung, wen sie damit meinen. Den Nachbarn meinen sie nicht, das sagen sie dezidiert. Aber wen sie da wirklich damit meinen, also damit bleibt das Ganze irgendwie ein Rätsel. Es werden jetzt wieder neue Gutachten, immer wieder neue Gutachten in Auftrag gegeben, um noch einmal das Verletzungsmuster genau zu erfahren. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt noch im Endeffekt irgendetwas bringen wird.
Ein Fall, der offen bleibt, ein Fall, der noch viele Fragezeichen hat. Was bleibt, ist eine Familie, die ihre Mutter, Ehefrau verloren hat, und ein kleiner Ort im Süden von Kärnten, der nie mehr zur Ruhe finden wird. Martina Prewein, vielen Dank. Danke für die neue Geschichte, die du uns hier präsentiert hast. Die nächste Krone-Verbrechen-Folge gibt es in 2 Wochen wieder hier bei der Plattform Ihrer Wahl. Und wer von True Crime nicht genug bekommt, hat auch die Chance, wöchentlich einen Newsletter zu abonnieren, gestaltet von Martina Prewein, zu finden auf krone.at.
Krone Verbrechen, der Podcast.